Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können.
So. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe heute wieder ein spannendes Interview-Special für dich. Und zwar habe ich heute Annika Kost da im Interview bei mir. Sie ist Physiotherapeutin mit Schwerpunkt auf Frauengesundheit und Expertin für chronische Beckenschmerzen und damit natürlich ein sehr, sehr toller Interviewgast für mich. Hallo Annika, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich ehrlich gesagt auch ziemlich.
Total schön. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich bin Annika. Ich bin Physiotherapeutin seit vielen Jahren, habe das Ganze studiert. Erst hier in Frankfurt, wo ich jetzt auch gerade wohne, bin dann nach Belgien gegangen, habe da einen Master gemacht und da fing so ein bisschen das Thema chronische Erkrankungen an. Da habe ich mich spezialisiert auf chronische, damals noch orthopädische Erkrankungen, also chronische Rückenschmerzen, Schulternackenschmerzen, alles, was man eigentlich auch so traditionell mit Physiotherapie verbindet, sage ich mal. Und das hat mir dann auch super viel Spaß gemacht, habe dann klassisch angefangen zu arbeiten in der Praxis hier in Frankfurt und habe dann schnell gemerkt, alles und jeden im 20-Minuten-Takt behandeln, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber so für eine Grundvorstellung, macht mich nicht glücklich. Ich brenne da super schnell aus. Ich kann dieses ganze Wissen aus 6 Jahren Studium überhaupt nicht anwenden, weil 20 Minuten mit Terminvereinbarung und so weiter, das funktioniert nicht. Habe mich dann selbstständig gemacht und gesagt, ich brauche ein Spezialgebiet und ich liebe Frauengesundheit. Ich werde mich auf Frauengesundheit spezialisieren und das Ganze selbstständig machen, dass ich einfach mehr Freiheiten habe in der Gestaltung. Und das habe ich dann auch ziemlich zeitnah gemacht und seitdem nie wieder zurückgeschaut. Ich hatte recht, ich liebe das Thema. Es ist definitiv meine Leidenschaft. Ich bin da genau zu Hause. Und dann habe ich diese Frauengesundheit eben mit dem Schwerpunkt chronische Erkrankungen, der mich auch einfach schon immer fachlich fasziniert hat, verbunden. Und wenn man das beides mischt, auch wenn Endometriose jetzt eigentlich keine reine Frauenkrankheit ist, aber es ist eben einfach in diesem Bereich mit angesiedelt immer noch, dann landet man so ein bisschen bei Endometriose und Vaginismus, Vulvodynie. Also diese Erkrankungen sind dann so ein bisschen das Ergebnis dieser beiden fachlichen Leidenschaften. Genau, und so bin ich da gelandet.
Sehr spannend. Magst du direkt mal einsteigen, wie Physiotherapie bei Endometriose denn helfen kann?
Klar, super gerne. Das kommt ein bisschen darauf an, was die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut auch anbietet konkret und was da für Fortbildungen vorhanden sind. Was ich jetzt anbiete ist, oder womit ich viel arbeite, ist der Beckenboden. Das ist so meistens der Aufhänger, mit dem die Frauen zu mir kommen. Also es ist in der Regel nicht nur Endometriose, sondern spezifische Symptome, die im Zusammenhang damit auftreten und meistens ist es Schmerz bei Sexualität im weitesten Sinne. Das ist eigentlich so das Hauptsymptom, mit dem die Frauen zu mir kommen als Physiotherapeutin. Und da spielt der Beckenboden einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, das ist meistens mein Start- und Ausgangspunkt, Beckenboden und auch die Atmung. Ich mache vaginale Tastuntersuchungen und auch vaginale Behandlungen. Dafür muss man aber speziell qualifiziert sein. Aus meiner Perspektive ist es super, super gewinnbringend und kann auch nicht ersetzt werden. Also ist so meine Wahrnehmung, meine persönliche Erfahrung. Was mache ich da? Ich mache eine Tastuntersuchung, um den Spannungszustand vom Beckenboden zu untersuchen. Das ist jetzt erstmal, wäre allein das kein guter Grund für eine Untersuchung, denn für die meisten Frauen ist das ja leider eher unangenehm, sowohl körperlich von den Schmerzen als auch einfach aus den Erfahrungen, die davor passiert sind. Ja, wir alle kennen das. Wer lässt sich gerne vaginal untersuchen, wenn das dann noch ein Schmerzbereich ist? Dann muss man das, finde ich, sehr gut rechtfertigen, warum man das macht. Und ich kann eigentlich vorher sagen, der wird hyperton, also zu angespannt sein. Theoretisch kann ich mir die Untersuchung also wieder sparen. Warum ich es trotzdem mache und auch wichtig finde, ist, dass die Frauen selber dafür eine Wahrnehmung entwickeln. Also das ist eigentlich mein aller wichtigstes Ziel, ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist eigentlich der Leitsatz, unter dem alles läuft, was ich tue. Denn es ist ja schön, bei mir in der Praxis zu sein. Jetzt hatte ich eine Privatpraxis. Das heißt, ich weiß einfach, das ist nicht für jede Frau zugänglich in dem Maß, in dem man das bräuchte, wenn ich jetzt die ganze Arbeit mache. Außerdem ist unser Körper in der Lage zu Selbstheilung und ich finde das einfach sehr viel, ja, selbstwirksamer. Das heißt, die Begründung oder der, der Gedanke hinter so einer Untersuchung ist eben die eigene Körpererfahrung zu spüren. Ah, stimmt, mein Beckenboden, der ist überhaupt da, ich habe einen. Ich weiß, wo der jetzt ist. Ich kann den spüren, ich kann den wahrnehmen. Ich habe eine Verbindung dahin, auch wenn ich das bis vor 5 Minuten vor der Untersuchung nicht geglaubt hätte. Und ich kann tatsächlich wahrnehmen, da ist zu viel Spannung drin. Und erst wenn ich das wirklich auf einer körperlichen Ebene mal erfahren habe, kann ich daran auch was ändern. Das heißt, das ist so der Ansatzpunkt. Und dann gibt es da ganz, ganz viele Behandlungsmöglichkeiten, je nachdem, was ich für einen Menschen vor mir sitzen habe, was da die Kernthematiken sind, was die Wünsche und Ziele sind, kommt das dann so ein bisschen drauf an. Aber das ist meistens so ein bisschen der Ausgangspunkt.
Ja, ist das was Ähnliches wie das Touché aus der Osteopathie dann? Ein Ansatz,
Ja,
kennst du das?
du meinst, dass Osteopathen auch vaginal behandeln dürfen,
Genau.
ne? Ja, ja und nein. Auch in der Osteopathie ist es ja nicht so, dass es in der Ausbildung oder im Studium wirklich intensiv gelehrt wird. Aber wenn man da jetzt nochmal eine Fortbildung macht, dann ist das ähnlich grundsätzlich, ja.
Okay. Und wie kann das dann, also eben grundsätzlich ist so dein Haupt Symptom, die Schmerzen beim Sex. Wie gehst du da dann vor? Wie gehst du in die Hilfe zur Selbsthilfe quasi?
Genau, also erstmal ist ganz viel Aufklärung angesagt. Diese Untersuchung, von der ich gerade gesprochen habe, die findet meistens erst beim zweiten oder dritten Termin, manchmal auch später statt, je nachdem, wie die Person sich fühlt, die Betroffene. Also das passiert immer natürlich nur nach Absprache und erst, wenn das Gegenüber von mir sich wirklich wohlfühlt, das ist mir sehr wichtig. Ich meine, manchmal, wenn man zum Arzt geht, hat man einfach leider nicht die Möglichkeit, zwei, drei, viermal sich kennenzulernen und ein Vertrauen aufzubauen, bevor man sich bereit erklärt. Und das ist mir einfach total wichtig. Das heißt, davor findet Aufklärung statt, überhaupt erstmal so ein bisschen von dem, was ich jetzt auch erzähle. Es gibt ja ganz oft Fragen, die einfach, wo vorher niemand Zeit hatte, sich hinzusetzen und mal Fragen zu beantworten. Das heißt, das übernehme ich total gerne, soweit mein Wissen denn reicht, oder schicke dann auch nochmal weiter an Kolleginnen im Netzwerk, wenn ich merke, okay, da komme ich jetzt an meine fachlichen Grenzen. Aber oft ist es erstmal so ein allgemeine Fragen und Wünsche und Sorgen loswerden in der ersten Stunde, was ich als sehr, sehr wichtig erachte. Dann kommt die Atmung, die mache ich eigentlich auch immer noch, oder nicht nur eigentlich, die mache ich immer vorher, bevor sich irgendwer auszieht im Raum und irgendwer untersucht wird, weil das A wichtig ist, damit die Untersuchung gewinnbringend ist und B eben so ein sehr angenehmes Tool ist, um mal reinzukommen ins Spüren vom eigenen Körper. Worum geht's da? Die meisten von uns atmen hier oben im Brustkorb flach und schnell und ja, nicht entspannt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sitzt hier so, dann würde man das schon mit Stress assoziieren. Also wahrscheinlich nur, wenn du mir zukommst, denkst du schon so, ist das gerade stressig für Sie, mit mir zu reden? Und so ist es auch in unserem Körper. Wenn wir so atmen, ist unser Körper, kommt unser Körper in so einen Stresszustand. Das sorgt dann wieder für mehr Muskelspannung, was ja genau das ist, was wir gerade loswerden wollen, Muskelspannung. Das heißt, das erste Tool, was wir nutzen, ist die Atmung. Das, was ich gerade gesagt habe, das ist der systemische Weg, also wie es über das Gesamtkörpersystem dazu führt, dass insgesamt die Muskelspannung runtergesetzt wird. Dann ist es aber so, dass die Atmung tatsächlich auch wirklich lokal am Beckenboden eine Veränderung macht.
Okay.
Wenn wir, ich gebe mal meine Kamera so ein bisschen für alle, die mit Video schauen. Ich versuche das aber so anschaulich zu erklären, dass alle ohne Video auch noch mitkommen. Na gut, wir machen es ohne Video, ich kann es nicht genug kippen. Wenn meine obere Hand das Zwerchfell ist, der Muskel, der unterm Rippenbogen sitzt, der ist kuppelförmig und mit dem sollten wir optimalerweise atmen. Das machen die wenigsten von uns, aber dafür haben wir den eigentlich. Wenn wir einatmen, dann flacht die Kuppel ab, zieht sich nach unten, die Lungen werden nach unten gezogen und füllen sich mit Luft. Was passiert unten unter der Kuppel, ist das Spannende jetzt für uns. Wenn die sich abflacht und nach unten schiebt, dann werden ganz, ganz sanft alle Organe des Bauchraums auch ein bisschen nach unten geschoben. Bis in den Beckenboden kann man das verfolgen, der dann auch ein Stück weiter nach unten geht. Wenn der Beckenboden sich nach unten absenkt, ist das für den Beckenboden eine Entspannung. Denn wenn er sich anspannt, zieht er sich zusammen und geht nach oben. Wenn er sich entspannt, spannt, lässt er locker, öffnet sich nach unten. Das heißt, mit einer tiefen Bauchatmung, die wir eigentlich ja sowieso gerne hätten, sorgen wir dafür, dass bei jeder tiefen Einatmung auch der Beckenboden diesen Impuls bekommt Richtung Lösen, Öffnen, Entspannen. Das heißt, die Atmung hat so einen doppelten positiven Effekt auf den Beckenboden und ist deswegen immer das Erste, was ich angehe. Außerdem ist es eine schmerzfreie Methode, eine Methode, die die Frauen immer selber machen können. Ich lege zwar schon auch mal eine Hand auf den Bauch, wenn das in Ordnung ist, aber es ist sehr wenig invasiv, sage ich mal. Und
Absolut.
deswegen ein sehr, sehr schöner Startpunkt. Also das ist eigentlich immer der Anfang und das ist was, was man eigentlich auch jetzt vom Zuhören schon mal zu Hause umsetzen kann. Also wenn du betroffen bist und denkst, ah, okay, probier das ruhig mal aus. Ein Trick ist, sich auf die eigenen Hände zu setzen. Also Handflächen nach oben auf einen festen Stuhl, mal auf die Hände draufsetzen, dann spürt man den eigenen Beckenboden und dann versuch mal in deine Hände reinzuatmen. Du wirst es am Anfang nicht wahrnehmen, wenn du das noch nie gemacht hast, sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, nicht frustrieren lassen. Du machst es trotzdem richtig, es geht in die richtige Richtung, es braucht ein bisschen Übung. Das kommt irgendwann an, man kann das irgendwann spüren, dass das wirklich bis in die Hände geht, diese sanfte Bewegung. Dann kommt die Untersuchung, dann kommt da die Wahrnehmung von der Frau über meine Finger. Ah, okay, hier ist mein Beckenboden. So fühlt er sich also an. Und dann eben dieses Gefühl, kann ich dahin atmen? Also das nächste ist dann das zu verbinden, diese Atmung wieder zu nutzen, die wir vorher schon erlernt haben und zu sagen, komme ich denn jetzt wirklich zu meinem Beckenboden? Komme ich denn da wirklich hin? Und dann selber nachzuvollziehen am eigenen Bauch, wie tief komme ich denn? Ah, okay, jetzt bin ich am Bauchnabel. Komme ich da tiefer? Und so arbeiten wir uns dann Stück für Stück fort, bis ich das an meinem Finger spüren kann intern und dann auch die Frau selber das wahrnehmen kann. Und dann ist das die erste und die wichtigste Hausaufgabe eigentlich, dass möglichst den ganzen Tag zu machen, aber immer, wenn jemand dran denkt, zu sagen, ah, kann ich zwei, dreimal so atmen? Zwei, dreimal nur. Das kostet keine große Zeit, tut dem Gesamtsystemkörper gut. Und dann kann man aber auch Triggerpunktbehandlung machen und das auch als Eigenbehandlung fortsetzen. Das ist jetzt mal so als kleiner Anfang. Und dann kommen irgendwann Hilfsmittel ins Spiel, wenn das sehr gut funktioniert. Aber dann ist erstmal die Eigenbehandlung, die einen großen Raum einnimmt mit selber, ich sag jetzt mal, massieren Triggerpunktbehandlung. Und dann, wenn das gut klappt, dann wäre so der dritte große Baustein, Hilfsmittel.
Ja, total spannend, mega cool. Man stellt sich Physiotherapie halt immer so mehr hands-on vor, oder ist es ja meistens auch. Und das ist ein total cooler Ansatz, dass du da so wirklich mit der Feinarbeit quasi erst beginnst. Aber ist auch total wichtig, weil da so viel, wie du schon gesagt hast, so viel Trauma schon vorhanden ist auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann ist es schön, wenn man mal in so sehr feinfühlige, abwartende Hände kommt, wie bei dir.
Ja, wirklich, das finde ich so wichtig, weil man einfach oft nicht die Wahl hat im Gesundheitssystem. Also man hat die Wahl zwischen, ich habe überhaupt keine Behandlung oder niemand schaut sich's an, oder ich gehe im Zweifelsfall über meine Grenzen drüber, was aus meiner Perspektive nicht wirklich eine Wahl ist, so wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe die Möglichkeit, insofern bin ich da sehr, sehr dankbar für auch, dass ich da aus diesem System so ein Stück weit raus bin, dass ich mir solche Freiheiten dann auch einfach nehmen kann und sagen kann, nee, erst wenn alle Beteiligten sich da wohlfühlen. Und da ist die Atmung wirklich. Das geht tiefer, als man denkt. Ich habe jetzt neulich habe ich das bei Instagram gepostet, auch eine ehemalige Patientin drunter geschrieben, ja, sie hat davor schon Jahre Yoga gemacht, bevor sie zu mir kam und hat das nie so geschafft, das umzusetzen und hat erst da wirklich begriffen, ah, okay, das ist also gemeint. Jetzt bin ich auch irgendwie so willkommen im Team. Das ist wirklich was, wo jeder nochmal ganz zurück an den Anfang gehen darf. Man denkt immer, ja, atmen, das kann ich doch, das mache ich den ganzen Tag. Aber nee, man kann. Jeder, der geboren wird, kann das. Wir beide können das bei unseren Töchtern beobachten, aber man verlernt es dann mit der Zeit und muss sich das leider dann wieder ab erarbeiten.
Ja, und der Beckenboden ist so ein, der wird so vernachlässigt. Der kommt immer erst ins Spiel, wenn irgendwas nicht stimmt, finde ich.
Wie viele von uns kennen den Beckenboden oder kennen ihren eigenen Beckenboden, haben wirklich ein gutes Körpergefühl dafür, ohne jemals in irgendeinem Gesundheitskontext damit in, ja, zusammengeraten zu sein. Ich
Glaube kaum jemand.
glaube auch. Also ich auch nicht, obwohl ich ja schon 6 Jahre Physiotherapie studiert hatte. Und eigentlich sollte man meinen, ich kannte mich damit aus. Aber es war leider ein Trugschluss. Ich kannte mich damit nicht aus. Ich habe selber aber gedacht, ich wüsste es. Und das ist, finde ich, manchmal das Gefährliche. Ich habe selber gedacht, naja, ich habe das jetzt 6 Jahre studiert. Ja, ich habe dazu jetzt nicht viel gelernt, aber dann wird es halt nicht so wichtig sein. Das war so das, was ich mir selber zusammengereimt habe. Und erst als dann im Freundeskreis Frauen kamen, die eben nach Geburten oder in der Schwangerschaft Probleme hatten, das war eigentlich so der allererste Einstieg, der erste Berührungspunkt, und dann lauter Fragen hatten. Und ich habe die erstmal so aus dem Bauch raus beantwortet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, sag mal, du erzählst das jetzt ja alles so locker flockig, aber bist du dir eigentlich sicher? Also Das war immer so ein mulmiges Gefühl. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu recherchieren und gesagt, das kann so nicht sein. Also du kannst jetzt hier nicht so Halbwissen verteilen. Und dann ist mir so dieses Feld Frauengesundheit und Beckenbodentherapie aufgegangen. Und erst dann ist mir klar geworden, wie riesig das eigentlich ist. Und das ist echt erschreckend, wie wenig Stellenwert das hat in der Physiotherapie, aber beispielsweise auch bei den Gynäkologen. Also Beckenbodenuntersuchung ist in der Ausbildung der deutschen Gynäkologen nicht vorhanden. Kein kleiner Teil, ich meine, nicht vorhanden. Es
Wow.
wird nicht gelernt. Die lernen den Muttermund abzutasten, aber nicht den Beckenboden.
Ja.
Ist verrückt. Überleg dir das.
Eigentlich total, ja.
Ja, also insofern ist es deswegen auch so ein Herzensthema geworden, weil ich das überhaupt nicht begreifen kann, wie das sein kann, dass wir das so vernachlässigen.
Aber eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, kann man praktisch ja schon davon ausgehen, dass fast jeder Beckenboden eigentlich zu angespannt ist, oder in der heutigen Gesellschaft?
In der heutigen Gesellschaft haben die meisten Menschen Probleme mit zu viel Spannung. Spätestens wenn chronische Beckenschmerzen dazukommen, dann unterschreibe ich die Aussage so, ja.
Wie erkennt man denn chronische Beckenschmerzen? Wie zeigen die sich?
Das sind eben Schmerzen bei Sexualität. Ich zähle aber auch die Menstruationsschmerzen beispielsweise mit dazu, weil es einfach Schmerzen, die in der Region des Beckens sind. Theoretisch würden auch langwierige Hüftschmerzen zu einem angespannten Beckenboden führen, weil einfach, wenn in der Region eine Struktur wehtut über einen längeren Zeitraum mit intensiven Schmerzen, dann wird da sich drumherum eine Schutzspannung bilden, früher oder später.
Ja.
Und dann gibt es ja auch auf Dauer Veränderungen sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark, die Spannung und Schmerzzustände verändern, sodass das eigentlich mehr oder weniger unausweichlich ist, wenn man nicht ein extrem gutes Körpergefühl hat und da von Anfang an gegenarbeitet, was niemand macht, weil es hat niemand auf dem Schirm, dann
Ja.
endet das früher oder später in einem zu angespannten Beckenboden, ja.
Dann sind es auch diese typischen unteren Rückenschmerzen zur Menstruation auch so ein Anzeichen.
Können sein, müssen nicht,
Um.
aber können.
Genau.
Das kommt dann sehr darauf an, wo genau die Spannung ist, ob das dann vielleicht eher Muskulatur aus dem Rücken ist, ob das eher der Beckenboden ist. Aber sowohl Rückenschmerzen als auch die Menstruationsbeschwerden selber können sich dadurch verbessern. Müssen leider nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, mach was mit deinem Beckenboden und alles wird gut. Ich wünschte, ich könnte. Aber lügen soll man ja nicht. Insofern, ich hatte aber durchaus einige Frauen, die gesagt haben, hey, auch während der Menstruation, diese Krämpfe und Schmerzen sind deutlich besser geworden. Da gibt es leider bisher keine Studien zu. Also ich versuche immer so wissenschaftlich wie möglich zu arbeiten und das, was ich mache, zu recherchieren. Aber es gibt einfach in dem Bereich sehr, sehr wenig. Meine Erklärungsansatz dafür oder meine Idee, wie das funktioniert, ist, wenn der Beckenboden sehr stark angespannt ist und dann eben das Blut abfließen soll und der teilweise wirklich so stark angespannt ist, dass ich nicht einen Finger einführen kann, dann ist natürlich auch der Abfluss ja nicht völlig gestört, ist nicht völlig verhindert. Flüssigkeit kommt natürlich durch, aber ist natürlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte, sodass die Gebärmutter dann vielleicht, so wie gesagt, nur meine Theorie, stärker arbeitet, mehr ja, krampft, um eben den Abfluss zu beschleunigen. Das ist so ein bisschen meine Idee, warum es bei manchen Frauen wirklich zu einer nachhaltigen Verbesserung auch der Menstruationskrämpfe führt. Also diese Idee von öffnen, loslassen, fließen lassen. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch, möglichst keine Tampons zu verwenden, sondern bei manchen Frauen geht es ja leider sowieso nicht aufgrund der Schmerzen, aber manchen geht es, was sicher schön ist, dass es theoretisch körperlich möglich ist. Aber aus diesem Gedanken heraus empfehle ich immer, ja, entweder Einlagen oder Menstruationsunterwäsche. Ich meine, da gibt es heutzutage ja viele Möglichkeiten, da irgendwie umzusteigen auf irgendwas, was nicht eingeführt wird.
Genau. Und du hast ja eine ganz, sehr ganzheitliche Herangehensweise an Endometriose. Magst du darüber auch noch erzählen, was du sonst noch alles anschaust und was deiner Meinung nach alles auch so Einflussfaktoren sein können?
Klar, der Beckenboden ist wie gesagt immer so der Ankerpunkt, weil das die Beschwerden sind, mit denen die Frauen auf mich zukommen. Das ist eigentlich immer so das, wo sie sagen, okay, wenn ich frage, was ist denn dein Hauptproblem, was wäre dein Hauptziel, dann enden wir eigentlich immer so ein bisschen da. Und deswegen starte ich da. Wenn ich jetzt aber anfangen würde, den Beckenboden zu entspannen und selbst wenn das Magische passieren würde und ich innerhalb von einer Sitzung total entspannten Beckenboden hätte, passiert leider fast nie. Aber wir gehen jetzt mal hypothetisch davon aus. Dann schicke ich die Frau aber zurück in ihren Alltag, der genauso ist, wie er vorher war. Daran haben wir gar nichts verändert. Dann sind da Stressfaktoren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo niemand keinen Stress hat. Und kein Stress ist auch gar nicht unbedingt das Ziel, aber wir haben zu viel davon und die wenigsten von uns gute Ressourcen, wie wir denn damit umgehen und wie wir dann mit unserer Energie haushalten, wie wir Stress vielleicht auch wieder ja, ein Stück weit von uns wegschieben können, sodass das Ganze dazu führt, dass der Beckenboden nach kürzester Zeit die Spannung zurück hätte, sage ich mal, ja. Deswegen macht es aus meiner Perspektive keinen Sinn, nur am Beckenboden zu arbeiten, denn sonst wird das für immer ein Ping-Pong-Spiel. Wäre wirtschaftlich gar nicht so blöd, weil die Frauen würden einfach immer wieder kommen müssen, aber ethisch und moralisch eine Katastrophe und auch nicht der Ansatz, nach dem ich irgendwie arbeiten will. Deswegen gibt es so ein paar andere Faktoren, von denen ich denke, dass sie sehr, sehr wichtig sind, um das Ganze eben als größeres Bild zu betrachten. Da ist das erste das Nervensystem. Wir haben ja verschiedene Zustände, in die unser Nervensystem gehen kann, um eben auf Stress adäquat zu reagieren. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen ein Hype-Thema, Nervensystemregulation. Das halte ich auch für super wichtig. Eine Sache, die ich sagen möchte, bevor wir da einsteigen, ist, es geht nicht darum, immer entspannt zu sein. Großes Ausrufezeichen. Ich wäre gerne immer entspannt, ist aber völlig unrealistisch und wäre auch gar nicht adäquat. Gut reguliert heißt, ich bin in einer Situation, also mein Nervensystem reagiert auf die Situation angemessen. Wenn ich auf offener Straße einem Löwen begegne und mich als erstes hinsetze und meditiere, ist das keine angemessene Reaktion. Okay, dann bin ich zu entspannt. Das
Genau.
ist auch dysreguliert.
Ja.
Die Idee ist, immer den Zustand zu wählen und da sehr flexibel wechseln zu können, den die Situation gerade erfordert. Das heißt, geht nicht darum, ein entspanntes, ruhiges Nervensystem zu haben, sondern ein flexibles. Das Ziel ist, möglichst schnell zwischen den verschiedenen Zuständen wechseln zu können und eben nicht in einer Stresssituation von vor 8 Wochen noch zu verharren. Das ist das, wenn es ungesund wird. Wenn
Ja.
wir einen Stressor haben, der vorbei ist und wir es nicht schaffen, diesen Stress abzuschütteln. Und dann fördert das beispielsweise Entzündungen, Schlafstörungen, Schmerzen werden intensiver wahrgenommen. Diese ganze Kaskade an auch chronischen Erkrankungen, ja, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebs sind alle Sachen, die da eine Rolle spielen. Ist das der alleinige Auslöser? Selbstverständlich nicht. Aber es spielt einfach eine relevante Rolle, da Endometriose ja eine entzündliche Erkrankung ist, eine systemische Erkrankung ist. Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass auch das eine Autoimmungeschichte mit eine Rolle spielen könnte. Ist es einfach ein super wichtiger Faktor. Das heißt, da sprechen wir relativ intensiv drüber, was für Zustände gibt es denn überhaupt, wann, wie finde ich raus, wann ich wo bin, was kann ich tun, um mich in diesem System flexibler zu bewegen. Aber auch da geht es erstmal um Wahrnehmung. Also erstmal überhaupt zu realisieren, ah, ich habe verschiedene Zustände. Wie fühlen die sich denn an? Wann bin ich wo? Was gibt es für Situationen, die mich triggern, um auf dieser Stressleiter in den Stress reinzurutschen? Aber das Gegenteil davon, was gibt es für Glimmer, die mich da auch wieder rausholen? Und wie kann ich die vielleicht viel bewusster und effektiver nutzen, um eben ja diese Flexibilität zu erreichen? Das ist so ein systemischer Ansatz und auch da spielt die Atmung wieder eine wichtige Rolle. Es kommt immer, alle Wege führen zur Atmung. So, man sagt ja eigentlich, alle Wege führen nach Rom, aber wir führen alle Wege zur Atmung. Das zweite System, was nämlich super wichtig ist, ist das Lymphsystem. Und das wird witzigerweise auch in der Therapie sehr viel über die Atmung reguliert. Insofern
Echt,
wenn
das
wir
wusste ich.
immer
Total cool.
über die tiefe Bauchatmung regst du die Drainage der tiefen Becken, des tiefen Beckenlymphsystems an und auch des großen Auffang. Da fehlt mir das Wort. Ich sage jetzt mal Auffangbehälter ist natürlich nicht das richtige Wort, okay, aber ich habe nicht genug geschlafen, deswegen ist es heute der Lymphauffangbehälter.
Verständnis. Voll Verständnis.
Da wird die Drainage angeregt, weil über die Luft es komprimiert wird und dann eben nach oben befördert. Das heißt, auch da enden wir wieder bei der Atmung. Bei der Verdauung enden wir auch bei der Atmung. Also wir enden eigentlich immer bei der Atmung.
Ja.
Genau, und das Lymphsystem, da geht es einmal über auch wieder die Entzündungsreaktion. Wir haben ja oft mit unterschwelligen oder auch nicht ganz unterschwelligen Entzündungen zu tun beim Thema Endometriose. Da ist das Lymphsystem als Teil des Immunsystems natürlich super relevant. Dann haben wir die Wundheilung. Die meisten haben ja doch ein oder vielleicht auch mehrere Operationen hinter sich. Da geht es um Wundheilung, Verwachsungen, Narben, solche Geschichten. Und dann ist ja auch das tiefe Beckenvenensyndrom was viele Frauen zusätzlich betrifft. Und auch da geht es ja um Abfluss, Lymphfluss, Fluss des venösen Systems, was ja alles zusammenhängt. Das heißt, das sind so die drei Hauptpunkte, warum das Lymphsystem super wichtig ist. Das kann man mit manueller Lymphdrainage anregen. Das mache ich aber relativ selten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis im Sinne von, was kann ich mit der Zeit machen, die Frau bei mir ist und was ist der Outcome davon, es lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Ich kann andere Dinge machen, die einen größeren Effekt haben. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die 6 großen Regionen selber anzuregen. Also das kann man einfach so als so eine Art Morgenroutine machen. Wer das genauer sehen will, das ist von Dr. Perry Nichols. Ich kann dir das gleich nochmal schicken. Ich weiß nicht, ob du so Shownotes hast, nehme ich an, ne?
Auf jeden Fall.
Super. Können wir das mit verlinken? Der hat das mittlerweile patentieren lassen, eintragen lassen, wie auch immer. The Big Six nennt er das. Sind
Ja.
6 Regionen, dauert, ich glaube, ich habe es mal gestoppt, irgendwas zwischen 2 und 3 Minuten des Morgens zu machen. Damit hat man das einmal angeregt. Ansonsten genug trinken. Es ist ein Irrglaube zu denken, weniger trinken wäre da in irgendeiner Form gut. Nee, das will gut, soll gut laufen. Also genug trinken. Bewegung. Nicht so lange sitzen oder liegen am Stück, sondern immer wieder Bewegung einbauen. Das sind so die kleinen Dinge, die man tun kann, um sich da was Gutes zu tun.
Ja, super cool. Magst du zu diesem Beckenvenensyndrom noch was sagen und das vielleicht kurz erklären?
Genau, da geht es darum, dass die tiefen Beckenvenen, dass sich da, ja, wie so, ja, hilf mir nochmal mit dem Wort.
Zwei Mütter mit Wortfindungsstörungen.
Das hier, ey, heute.
Betreibst
Ja, dass
vielleicht.
sie sich wie so ausdehnen und da Flüssigkeit sich ansammelt, das kann dann auf Nerven drücken, das kann sehr, sehr starke Schmerzen auslösen.
Ja.
Ist auch oft unterdiagnostiziert. Es gibt nämlich wenige Ärzte, die darauf wirklich spezialisiert sind, das zu erkennen und dann auch zu therapieren. Und auch das, wie immer, alles ein bisschen nicht untererforscht. Ja, man wiederholt sich ja leider bei den Themen. Aber da ist es eben, das tritt häufig im Zusammenhang mit Endometriose auf und deswegen macht das Sinn, das auch mit auf dem Schirm zu haben und da im Zweifelsfall das nochmal abklären zu lassen. Aber auch da ist natürlich mehr, ja, ein besserer Durchfluss, sage ich mal, hilfreich, um eben einen Abtransport zu erreichen.
Genau. Gibt es dazu irgendwie spezifische Symptome, worauf man da achten kann, dass man da irgendwie die Ohren spitzen kann, dass man das mal abklärt? Oder ist
Das ist
das
so schwierig zu sagen, weil das alles sehr stark miteinander verschwimmt von den Schmerzen.
ja.
Häufig sind es aber eben starke Schmerzen, die ansonsten nicht zu erklären sind, von Endometrioseherden nicht erklären, zu erklären sind, dass eben so eine Kompression auf den Nerv stattfindet. Das ist so das Einzige, wo ich denken würde, wenn ich so ein bisschen nicht mehr weiter weiß und verschiedene Techniken auch, ich sag mal, osteopathisch angehauchte Techniken zur Mobilisation probiert habe und Atmung probiert habe und Ernährung eigentlich stimmt und ich mir so denke, da ist so ein Schmerz, der einfach nicht will, dann ist das sowas, was ich dann auch nochmal im Hinterkopf habe.
Super, einfach um das auszuschließen, wenigstens.
Ja, genau. Also immer in der Hoffnung, dass es das nicht ist, aber einfach, ja, besser man weiß, woran man ist und was man dann auch tun kann.
Genau. Also du schaust Beckenboden an, du schaust Nervensystem an, du schaust Lymphsystem an. Was schaust du noch an?
Ernährung ist, glaube ich, ein riesiger, wichtiger Faktor. Ich habe eine Ernährungscoach-Ausbildung nochmal gemacht über 2 Jahre mit IHK-Zertifikat, weil ich dachte, okay, da brauche ich irgendwie mehr. Da muss ich dazu sagen, ich liebe Ernährung, ich koche selber gerne, ich esse selber noch viel lieber. Ich beschäftige mich auch gerne damit. Aber da bleibe ich bei relativ allgemein antientzündlichen Empfehlungen. Also wenn jetzt eine Frau mit sehr, sehr vielen Unverträglichkeiten hat oder vielleicht noch SIBO mit draufkommt, ja, Small Intestine Bacterial Overgrowth, das heißt, es sind zu viele Bakterien des Dünndarms in Dickdarm angesiedelt.
Andersrum.
Andersrum.
Genau.
Ja. Dann empfehle ich da nochmal wirklich zu einer Ernährungsfachkraft zu gehen, die da wirklich den Schwerpunkt hat. Wenn jetzt aber neben der Endometriose nicht noch zusätzlich große Ernährungsthemen anstehen, dann reicht es aus meiner Perspektive erstmal damit anzufangen, allgemein sich an eine antientzündliche Ernährung ranzutasten, damit man einfach nicht zu viele Baustellen auf einmal aufmacht. Und das würde ich dann mit versorgen, einfach über, ja, mal ein Ernährungstagebuch schreiben, schauen, okay, wie ist denn der Ist-Zustand, was ist auch an Wissen schon da, was ist auch die Bereitschaft, weil das Essen, da kommt ganz schnell, kommen wir da an Grenzen der Bereitschaft. Also ich habe viele, die eher bereit wären, dreimal die Woche einen Marathon zu laufen, als die Essgewohnheiten umzustellen. Ist jetzt überspitzt, aber so,
Ja.
weil das eben auch viel mit Emotionsverarbeitung zu tun hat. Also viele verarbeiten ihre Emotionen oder verarbeiten sie dann nicht, aber kompensieren da über Ernährung. Und ich glaube, das ist in unserer Generation einfach ganz, ganz häufig so. Da kann sich, glaube ich, niemand so ganz von frei machen, aber es ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Deswegen meine ich das jetzt gar nicht böse, wenn ich sage, okay, da muss man einfach ehrlich abklopfen. Okay, wie weit ist es realistisch für dich, da gerade was dran zu ändern? Was können wir in dem Bereich machen, dass wir dir jetzt gerade nicht ja, Dinge wegnehmen, die du brauchst. Auch wenn das vielleicht nicht der gesündeste und optimale Weg ist, muss man ja immer gucken, was kann ich wegnehmen und was gebe ich dir stattdessen. Also ich kann dir nicht eine Coping-Möglichkeit nehmen, ohne dir eine andere anzubieten. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen schlägt so oft fehl zu sagen, ich esse nie wieder Zucker. Ja, aber wenn das dein Go-To ist, wenn du einen scheiß Tag hattest
Ja.
und du keine anderen Ressourcen hast, dann wird es nicht funktionieren. Du wirst nur noch frustrierter sein. Ja, und dann kommst du halt in so einen Teufelskreislauf. Also im Rahmen dessen, und da dann auch, wenn ich merke, okay, das überschreitet irgendwie Grenzen, wo ich denke, ich bin nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin, dann ist es da zum Beispiel auch super sinnvoll, sich nochmal psychologische Unterstützung zu suchen, um da vielleicht zu schauen, was kann ich da nochmal an Ressourcen ja, mir erlernen, stärken, um da Möglichkeiten zu finden. Also da in dem Rahmen mache ich Ernährungsberatung und dann mache ich immer mal wieder auch Hypnose-Coaching, weil eben. Und das kommt dann immer sehr darauf an. Also alles, wo wir eine Diagnose im psychologischen Bereich haben, da bin ich raus. Ich bin keine Psychologin. Ich mache das wirklich nur auf einer Coaching-Ebene. Aber da geht es mir um so Fragestellungen wie, was will mir meine Endometriose sagen? Also ganz oft ist es nämlich, sind Symptome auch eine Möglichkeit deines Körpers, dir zu sagen, hey, da und da gehst du über deine Grenzen. Und das kann alles sein. Also da gibt es leider überhaupt nichts, was man ausschließen kann. Das kann sich wirklich auf alles im Leben beziehen. Und manchmal muss der Körper uns anschreien, weil wir nie gelernt haben, auf ihn zu hören mit kleinen Signalen. Und das ist eine der Möglichkeiten, die es erklärt, warum es Frauen gibt mit Grad 4 tief infiltrierender Endometriose. Man denkt, um Gottes Willen. Und das ist eine Art Zufallsbefund bei einer anderen Operation oder vielleicht im Zuge von einer Kinderwunschbehandlung. Aber es sind ansonsten keine Symptome oder Schmerzen vorhanden oder nur sehr, sehr wenige. Und andere Frauen mit einer leichten Endometriose, die aber fürchterliche Symptome haben und sehr, sehr intensive Schmerzen haben. Und diese Schmerzen sind selbstverständlich 100% real. Es gibt keine unrealen Schmerzen. Alle Schmerzen entstehen in unserem Gehirn. Auch wenn ich mir einen Finger abhacke, wenn ich kein Gehirn hätte, würde ich trotzdem keinen Schmerz fühlen. Also es gibt keine anderen Schmerzen. Es gibt nur eine Art von Schmerz, die ist immer real. Punkt. Aber warum der Körper diesen Schmerzreiz auslöst, es kann 1000 Ursachen haben. Und einmal, es macht bei manchen einfach Sinn, auch mal zu fragen, okay, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich immer wieder über meine eigenen Grenzen gehe, wo ich Ja sage, obwohl es ein Nein wäre, wo ich nicht auf mich höre, wo ich nicht auf mich achte? Und oft ist einem das selber gar nicht so bewusst. Und dann hilft das mal, so eine Ebene tiefer zu gehen. Und das ist auch nochmal sowas, was ich mit anbiete.
Super cool, mega spannend. Und da schaust du wirklich, da fokussierst du dich auf das Thema Grenzen ganz bewusst
Genau, das. Das
oder
entwickelt sich dann immer so ein bisschen, ne? Je nachdem, wo dann die Grenzüberschreitung ist, kann man da dann auch noch mal ein bisschen weitergehen. Manchmal sind es dann Glaubenssätze, an denen man arbeiten kann, die man dann ein Stück weit versuchen kann zu lösen. Manchmal ist es eine innere Kindgeschichte, wo man sagt, hey, hast du dich jemals mit deinem eigenen inneren Kind beschäftigt? Was braucht dein inneres Kind? Warum reagierst du manchmal richtig trotzig und wütend, was du selber merkst, wow, das ist eine Reaktion, die vielleicht der Situation gar nicht unbedingt angemessen ist, ja? So der Klassiker bei mir ist, mein Mann kriegt irgendwas ab und ich denke mir im Nachhinein, okay, er hat jetzt irgendwie die Gabel falsch rum in die Spülmaschine eingeräumt, war jetzt nicht wirklich ein Grund, ihm den Kopf abzureißen. Warum tust du das?
ja.
Ja, also so Situationen, wo man sich rückwirkend fragt, okay, was war? Das war jetzt gerade irgendwie gefühlt nicht ich, da ist irgendwas in mir rausgesprudelt, was nicht mein erwachsenes Ich war. Und das kann dann so eine innere Kindgeschichte sein. Da kann man dann auch nochmal versuchen, mit seinem eigenen inneren Kind in Kontakt zu treten, sich anzuhören. Da geht es mehr um Zuhören als um Reden, sich anzuhören, was wünscht sich denn das innere Kind? Was sind Sachen, die vielleicht in der eigenen Kindheit zu kurz gekommen sind, die man sich aber jetzt selber durchaus erfüllen kann, ja, an Aufmerksamkeit, an Nähe, an ich wollte schon immer was auch immer machen, ja, Skateboard fahren, ich durfte nie, ja, probier's aus. Und das heißt, das entwickelt sich manchmal, aber meistens ist dieses Grenzenüberschreiten im weitesten Sinne so der Anfangspunkt und von da gucken wir dann, wo es sich hin entwickelt und inwieweit ich das begleiten kann. Wie gesagt, nur solange das nicht irgendwie ja, in den Diagnosebereich rutscht, dann würde ich immer weiterempfehlen.
Ja, total spannend. Mega cool, dass du das wirklich so ganzheitlich angehst. Und das Thema Grenzen setzen, das kommt ja wirklich immer, immer wieder auf. Es ist auch einfach aus der Stressforschung her bekannt, dass Menschen halt wirklich chronische Krankheiten anziehen, die nicht Nein sagen können, die einfach alle anderen Bedürfnisse vor die eigenen stellen. Und mega cool, dass du das so mit angehst. Hochspannend.
Das ist auch total spannend. Ich weiß nicht, kennst du Gabor Maté wahrscheinlich, oder?
Absolut,
Ich glaube, in unserem Gebiet kennt man ihn. Und das neueste Buch von ihm, das finde ich wirklich, das war mindblowing. Da kann ich wirklich nichts anderes zu sagen, obwohl ich das ja schon vorher gemacht habe, auch diese Arbeit. Also das hat jetzt nicht durch dieses Buch angefangen, aber es war einfach nochmal diese Bestätigung, wie wichtig das ist und wie weit die Forschung da auch schon ist, das zu bestätigen. Man denkt ja immer noch, das wäre so ein leicht esoterisches Thema. Nee, Blödsinn. Das ist wirklich richtig gut belegt mittlerweile, dass diese fehlende Emotionsregulation, die, glaube ich, auch bei uns in der Generation ein super großes Thema ist, weit verbreitet, dieses, okay, was habe ich denn für Emotionen? Also es gibt mehr als Wut, weil viele, also ich bin zum Beispiel einer so von den Menschen, die alle unter Emotionen unterdrückt und dann kommt es über Wut raus. Das ist was, was viele machen. Also Wut als primäre Emotion und darunter ist aber irgendwas anderes. Ja, da ist Traurigkeit, Verletzlichkeit, weiß ich nicht, Angst, alles so in die Richtung. Und das erstmal zu lernen, das zu differenzieren. Okay, das ist nicht alles Wut. Du nimmst die Wut, weil du dich mit der Wut stark fühlst, um andere Sachen, ja, wie so ein Cover-up, wie so ein Pflaster drüber zu kleben, über alle Emotionen, mit denen du dich eben nicht stark fühlst, sondern verletzlich und vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit. Und das dann erstmal so, ah, okay, was sind das? Wie kann ich die denn spüren? Und wenn ich die dann fühle, wie kann ich die zulassen? Und wenn ich die zulasse, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das sind auch so, das ist beispielsweise auch ein Thema, was immer mal wieder hochkommt. Und das fand ich immer dann doch wirklich spannend, wie gut es eben schon erforscht ist, aber wie stark auch die Verbindung ist mit eben chronischen Erkrankungen.
Ja,
So,
ja.
ja, faszinierend.
Ging mir auch so. Geht mir heute noch so.
Hat sich
Glaube
nicht geändert, oder?
ich. Das wird mich den Rest meines Lebens, glaube ich, faszinieren. Genau. Du hast es zwar schon erwähnt gehabt, also ist ganz am Anfang, gell? Es braucht spezifische Fortbildungen für das Thema Frauenheilkunde jetzt mit der Physiotherapie. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir jetzt jemanden suche? Zum Beispiel, wenn du nicht in der Nähe bist oder so, worauf muss ich achten, um dann geeigneten Partner zu finden?
Also in Deutschland ist es die AGUP, die das anbietet. Das ist ag-ggup.de, Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie. Wir können das bestimmt verlinken, aber
Auf jeden Fall.
keiner muss sich das merken, sorry, ich habe Jahre gebraucht. Aber die bieten eben so eine mehr, es sind mehrere Wochenende, man macht dann auch eine größere Abschlussprüfung, dann hat man eben so eine Zertifikatsausbildung und da lernt man beispielsweise diese vaginale Untersuchung und Behandlung. Da gibt es eine Therapeutenliste auf der Website. Das heißt, das ist eigentlich immer mein erster Go-To, ja, Spot, um zu schauen, gibt es jemanden, der in meiner Nähe ist, kann man nach Städten, Postleitzahl und so Geschichten einfach filtern und dann
Ja.
gucken, okay, wie weit müsste ich fahren? Das ist eigentlich so mein bester Ratschlag. Wichtig ist, auf der Seite zu gucken, da sind hinten, das kann man in der Legende unten nachlesen, das kann sich kein Mensch merken, ich weiß auch nicht, was da für was steht, aber man sieht, hinter dem Eintrag von der jeweiligen Person, welche Fortbildung die Person genau gemacht hat. Wenn es grün geschaltet ist, ist die Abschlussprüfung bestanden, dann seid ihr safe, dann könnt ihr hingehen. Aber es gibt durchaus einige TherapeutInnen, die nicht dieses Modul machen, vaginale Behandlung. Das ist tatsächlich was sich viele nicht zutrauen, wo viele sich nicht mit wohlfühlen. Und leider auch, gibt es auch welche, die das Modul zwar gemacht haben, aber es nicht praktisch anwenden. Das heißt, mein Weg wäre, da zu gucken, dann sich die Website anzuschauen und zu schauen, ob das da explizit mit draufsteht. Wenn ja, okay. Wenn nein, würde ich tatsächlich nochmal anrufen und nachfragen. Auch das Thema Endometriose, muss ich leider sagen, findet da keinen riesigen Raum. Der Fokus ist da mehr beim Thema Geburt.
Okay.
Es findet statt, es findet Erwähnung. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht kommt. Auch chronische Schmerzen haben da durchaus natürlich einen Anteil. Aber aus meiner Erfahrung jetzt würde ich sagen, es ist jetzt nicht der Schwerpunkt. Trotzdem seid ihr da schon mal sehr, 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 sehr viel besser aufgehoben als bei jemandem, der diese Fortbildung nicht hat. Und dann gibt es eben so ein paar, die sich wirklich nochmal auf diese chronischen Schmerzsituationen im weitesten Sinne fokussiert hat. Ich bin das so im Rhein-Main-Gebiet in Köln, ist es die Anna Schweizer beispielsweise. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen auf den Websites gucken oder auch mal anrufen und nachfragen, okay, wie ist es? Das wäre jetzt so mein Weg. Ansonsten googeln, googeln, googeln. Man kann auch immer mal, wenn man weiß, ich kriege öfter mal Fragen, wenn ich Anfragen über Instagram beispielsweise oder E-Mail, bitte sprengt jetzt nicht alle mein Postfach, ich kenne jetzt auch nicht jeden. Die meisten, die ich kenne, stehen sowieso auf der Liste drauf, weil ich kenne die, weil wir Fortbildung gemeinsam besucht haben. Aber man kann auch sonst mal nachfragen, hey, kennst du noch jemanden in dem und dem Gebiet? Schlimmsten Fall bekommt man keine Antwort oder nur ein Sorry, weiß ich auch nicht. Aber Schaden tut es auch nicht. Das ist jetzt so mein
Ja,
bester Weg.
super. Wenn man jetzt zu dir kommen möchte und mit dir zusammenarbeiten möchte, wie findet man dich am besten und wie läuft das ab?
Instagram ist eigentlich das Einzige, wo man dich gerade überhaupt findet. Physiotherapie.für.frauen ist der Instagram-Handle. Die Praxis habe ich aktuell leider geschlossen. Ich weiß, tadam, weil ich Mama geworden bin vor ziemlich genau einem Jahr und die Betreuung aktuell noch alleine übernehme. Ich launche aber, eigentlich habe ich das schon, wollte ich das schon am Anfang des Jahres machen. Aber gut für euch, die zuhören, denn noch ist es nicht gelauncht. Ein Online-Gruppen-Coaching-Programm, wo ich eben genau alles, worüber wir gesprochen haben, wird da drin eine Rolle spielen. Auch die Reihenfolge habe ich mir genau überlegt, warum man was in welcher Reihenfolge tun sollte und nicht andersrum. Es wird wie so eine Art vorgedrehter Online-Kurs sein. Aber ganz, ganz wichtig ist mir, es gibt aktive Coaching-Anteile. Also es wird einen Community-Anteil geben, wo wir schreiben können. So ein bisschen wie so, es ist nicht Facebook, aber wie bei so einer, ja, Facebook-Gruppe, dass man sich gegenseitig austauschen kann. Aber es wird auch Zoom-Calls geben, wo ihr Fragen stellen könnt an mich, sowohl inhaltlich als auch zur Umsetzung. Das ist nämlich mir eigentlich so der wichtigste Punkt. Es gibt, glaube ich, ganz viele ganz großartige Online-Kurse. Ich habe beispielsweise auch ganz viele, die aber irgendwo auf Servern verstauben, weil ich nie dazu komme, dieses ganze tolle Wissen, was ich mir angeeignet habe, auch wirklich in meinem Alltag umzusetzen. Das soll nicht passieren. Deswegen ist es auch dann doch kein Kurs geworden, sondern ein Gruppencoaching-Programm, dass wir wirklich dafür sorgen, dass die Inhalte auch umgesetzt werden. Und das funktioniert online gut, weil ich eigentlich sowieso auch in der Praxis einen relativ geringen Anteil habe an Hands-on, weil mir eben Hands-off und Selbstwirksamkeit viel wichtiger sind, als dass meine Hände jetzt hier irgendwie die große Arbeit machen. Das heißt, das ist so das Nächste, was kommen wird in den nächsten 1 bis 5 Wochen, je nachdem, wie schnell ich bin. Und dann wird es auch irgendwann 1-zu-1-Coaching-Plätze geben, auch erstmal online. Und vielleicht gibt es in der Zukunft wieder eine Praxis in Hofheim am Taunus, aber das wird allerfrühestens Ende des Jahres, vermutlich eher nächstes Jahr werden.
Ja.
Und ihr erfahrt das alles über Instagram. Also wenn ihr mir da folgt, dann werdet ihr da auf dem Laufenden gehalten.
Sehr gut. Hast du für die Zuhörerinnen noch einen oder zwei Praxistipps, die sie vielleicht schon mal ausprobieren könnten und vielleicht ja für sich mitnehmen können und ausprobieren?
Also die Atmung, die wir am Anfang durchgesprochen haben, ist wirklich das Go-To, weil damit tut ihr eurem Beckenboden was Gutes, eurem Nervensystem was Gutes, eurem Lymphsystem was Gutes, eurer Verdauung was Gutes. Also es gibt, glaube ich, wenig Dinge, die so viel all in one ist, wie so eine, hier ist, hier, diese Tablette heilt alles. Übertrieben, ich weiß, aber das ist wirklich das Go-To. Das heißt, diese Atmung selber zu erlernen, versucht es in möglichst vielen verschiedenen Positionen. Manchen fällt es im Sitzen auf einem festen Stuhl einfach. Manche liegen auf dem Rücken lieber. Manche liegen lieber auf der Seite. Probier dich da wirklich aus, bis du das Gefühl hast, ich kann wirklich meinen ganzen Bauch bis in den Beckenboden mit Luft füllen und ich spüre dieses ganz, ganz minimale Gefühl von Öffnen und Lösen im Beckenboden. Das wäre wirklich mein erstes und wichtigstes. Und dann wäre der zweite Schritt, da sind wir jetzt gar nicht so intensiv drauf eingegangen, aber selber zu tasten am Beckenboden. Und zwar nicht mit dem Ziel von jetzt einer, unbedingt von einem therapeutischen, ich finde jetzt den einen Triggerpunkt, die wechseln und ich finde auch nicht immer dieselben, darum geht es überhaupt nicht. Ich weiß aber aus der Praxiserfahrung, dass es vielen Frauen sehr, sehr schwer fällt, sich überhaupt im Intimbereich zu berühren. Total verständlich mit dem Hintergrund und mit der Geschichte, die mir die meisten Frauen erzählen. Und auf der anderen Seite muss ich leider auch ehrlich sagen, solange du diesen Körperbereich, deinen Beckenboden oder insgesamt deinen Intimbereich ablehnst, wirst du die Spannung da nicht rausbekommen. Und das ist unfair und ätzend, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Und ich verstehe, wo das herkommt. Und da sind traumatische Situationen passiert. Also das 100%. Und trotzdem ist es einfach ein sehr wichtiger Schritt aus meiner Erfahrung, da wieder eine Art Freundschaften, Anfreunden, Wohlfühlen im eigenen Körper zu bekommen. Das heißt, das nächste wäre, da sich auf die Reise zu begeben. Und zwar in den kleinsten Mini-Schritten, die du dir ausdenken kannst. Also ich fange wirklich an mit während der Atmung auf der Hose außen die Hand auflegen und das nur mal versuchen zu spüren. Und
Ja.
dann langsam eine Schicht für die nächste Schicht Klamotten loszuwerden. Und das darf Wochen dauern. Das ist völlig okay. Es geht nicht um morgen. Es geht um diesen ersten kleinen Schritt zu machen. Bis du irgendwann sagst, ah, okay, ich kann das jetzt mal auf der nackten Haut meine Hand auflegen und ich fühle mich damit wohl. Mein Herzschlag geht nicht mehr nach oben, meine Atmung ist nicht mehr schneller und ich habe keine rasenden Gedanken. Bevor das nicht alles drei weg ist, macht es keinen Sinn, in den nächsten Schritt zu gehen. Also immer erst, wenn du sagst, ich fühle mich damit ehrlich wohl, macht es Sinn, den nächsten Schritt zu gehen und nicht vorher, und zwar egal, wie lange das dauert. Das wäre so der zweite große Tipp, wo ich denke, das ist noch sowas Übersehenes,
Ja.
so ein bisschen. Sich da langsam ranzuarbeiten und dann kann man auch selber vaginal tasten. Alles, was ich machen kann, kannst du grundsätzlich auch machen. Man kommt irgendwann rein körperlich beim Eigentasten so ein bisschen an seine Grenzen. Man kommt jetzt nicht an die allerhintersten Triggerpunkte dran. Aber wenn du da bist, dass das wirklich sinnvoll ist und alles andere, was vorher kommt, ich sag mal, erfolgreich implementiert wurde, dann kannst du dir nochmal eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeut suchen. Aber bei den meisten sind die Symptome dann schon so runter, dass sich das oft selber dann reguliert.
Ja.
Also ganz, ganz viel kann man da wirklich selber machen und einfach Tasten und Atmen immer kombinieren. Das wäre jetzt so meine zwei Go-Tos.
Total super. Und ich finde auch die Schritte, die du erklärt hast, mega schön und mega wichtig, weil das sind dann auch wieder Grenzen. Und wir selber können auch wunderbar über unsere Grenzen gehen. Dafür brauchen wir keinen
Mit
anderen.
Anlauf und Schwung.
Genau, also das fängt schon auch bei uns selbst an. Und das finde ich ganz wichtig und total schön, dass du das noch so hervorgehoben hast.
Ja, da unbedingt Grenzen achten. Nicht in der ersten Session die Grenzen lernen und dann in der zweiten wieder über Bord werfen. Das
Genau.
funktioniert ja nicht.
Genau.
Wenn ich das sage, ist es okay, nur selber darfst du es nicht.
Genau. Liebe Annika, hast du noch abschließende Worte, die du unseren Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben wollen würdest?
Du bist deine eigene größte Heilerin im Sinne von, alles, was du brauchst, ist eigentlich in dir, was nicht heißt, dass man sich nie Hilfe holen soll, überhaupt nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, oder auch einfach nur, hey, vielleicht hast du mir irgendwie jetzt zugehört und bei ein paar Sachen dachtest du, ja, das ist es, fühlt sich gut an, resoniert mit mir, und bei anderen Sachen dachtest du, was erzählt sie mir denn hier? Das ist völlig okay. Nicht alles, was, egal wie fachlich expertenmäßig jemand unterwegs ist, passt für dich, und da einfach sehr auf dich zu hören, auf das, was deine Intuition dir sagt, was für dich als nächstes ansteht, was für dich die richtigen nächsten Steps sind, und da wirklich dich als Expertin für deinen eigenen Körper, für deine eigene Krankheit, aber auch deinen eigenen Heilungsweg anzuerkennen, und da dein Bauchgefühl über alles andere zu setzen und auch über jede Expertenmeinung, meine eingeschlossen. Ich glaube, das ist eigentlich so der wichtigste Schritt, dir das selber zuzutrauen, denn du kannst das auf jeden Fall. Und es gibt Möglichkeiten und Wege da draußen. Und manchmal muss man leider ätzend lange suchen. Aber ja, es gibt ganz viele tolle Angebote in dir und da draußen. Und aus einer Kombination habe ich viele tolle Geschichten gehört, wo Frauen sehr weit gekommen sind, auch mit einer unheilbar chronischen Erkrankung.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich so nur unterschreiben. Annika, ich habe für alle meine Interviewgäste noch zwei Abschlussfragen,
Bin
die ich
gespannt.
auch gerne stellen möchte. Und zwar ist die eine, was inspiriert dich?
Was inspiriert mich? Meine Tochter auf jeden Fall. Aktuell, wenn ich mir anschaue, so die motorische Entwicklung, ich meine, ich bin nun mal Physiotherapeutin, ne? Wie oft so ein Baby aufsteht und hinfällt und aufsteht und hinfällt und wie oft Krabbeln nicht funktioniert und wie viel Frust da in diesem Kind ist
Oh
und
ja.
wie sie es trotzdem immer wieder macht. Ich will nicht wissen, wie weit ich in meinem Leben wäre, wenn ich dieses Durchhaltevermögen hätte und dieses nicht, eine Sache hat beim ersten Mal nicht geklappt, ja, dann ist es wohl nicht für mich. So, das finde ich so inspirierend, und man soll nicht über seine eigenen Grenzen gehen, aber trotzdem auch nicht diese Erwartung zu haben, okay, alles muss beim ersten Mal klappen, ansonsten ist es nicht das Richtige. Da so einen gelungenen Mittelweg zu finden, ja, das inspiriert mich aktuell total, weil ich das einfach wirklich Hut ab, wie man so dranbleiben kann. Und es funktioniert am Ende, weil sie hört halt nicht auf. Es ist dieses, ich mache, bis ich es erreicht habe, Mindset, und nicht, ich mache, bis es nicht mehr klappt. So, ich mache jetzt 5 Mal und dann gebe ich auf. Nee, ich mache das jetzt so oft, bis ich das erreicht habe, was ich will. Krabbeln, sitzen, stehen, laufen, was auch immer. Ja, das ist, glaube ich, das Inspirierendste, was ich im letzten Jahr so gesehen habe.
Ja, und dann sind wir wieder beim flexiblen Nervensystem, gell? Weil Stress ist ja auch dazu da, dass wir wachsen und
Ja.
uns weiterentwickeln und ohne das wäre das nicht möglich.
Absolut.
Ja, total schön. Und meine zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
Auf jeden Fall die Möglichkeit, wieder so ein Stück weit zurück in die Arbeit zu kommen. Ist jetzt so meine ersten Anfänge nach über einem Jahr, deutlich über einem Jahr. Und wenn ich jetzt so ein Interview gebe, merke ich das einfach, ja, es ist auf jeden Fall noch da. Die Leidenschaft ist noch da, es brennt in mir. Und da die Möglichkeit jetzt langsam zu haben, wieder so ein bisschen einzusteigen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da die Flexibilität habe und im Zeitalter des Internets lebe.
Ja.
Solche Möglichkeiten habe, wenn ich mir das überlege, vor ein paar Jahren. Da hätte ich dann wirklich irgendwie warten müssen, bis ich wieder in der Praxis arbeiten kann. Und jetzt kann ich so viele Frauen erreichen und so viel Tolles bewirken, aus meinem Zuhause raus, während ich meine Tochter betreue. Ich finde es komplett faszinierend. Also wirklich, eine großartige Zeit, in der wir leben, was das angeht.
Absolut, da bin ich voll und ganz bei dir. Und ich bin schon sehr gespannt auf deinen Online-Kurs. Halte mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, dann werde ich die Zuhörerinnen und meine Community natürlich informieren, dass da was Tolles
Danke.
am Start ist von dir. Und ja, ich werde selbstverständlich alles schön brav in den Shownotes verlinken, dass der Weg zu dir möglichst eben ist.
Yes.
Und ich danke dir von Herzen für deine wertvollen Einsichten. Da war ganz
Sehr
viel
gerne.
tolles Wissen mit dabei und ich hoffe, dass da das Thema Beckenboden ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit geschenkt kriegt, weil das einfach, wie wir von dir gehört haben, so vielschichtig und ja, so viele Bereiche von unserem Leben mit beeinflusst und hält und mitträgt. Und das hat einfach mehr Aufmerksamkeit und Liebe verdient, finde ich.
Ich danke dir und danke, dass ich da sein durfte. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß.
Das hat man gemerkt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir von Herzen. Hallo, du Liebe. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview-Special mit Annika ganz viel für dich mitnehmen. Ich auf jeden Fall. Und wir haben noch ein kleines Goodie für dich. Die Annika hat nämlich einen Kurs gelauncht, ihren ersten Online-Kurs zum Thema Endometriose und Beckenbodentraining. Und da hat sie ihr ganzheitliches Wissen so richtig reingepackt. Und wenn du da noch mit reinhüpfen möchtest, der Kurs hat eigentlich schon geschlossen, den hat sie nämlich am 14. geschlossen. Aber für dich, wenn du Interesse hast, macht sie sehr gerne noch eine Ausnahme. Und zwar hast du die Möglichkeit, bis spätestens am 23.04. noch mit reinzuhüpfen. Wenn dich das Ganze also interessiert, dann findest du alle Informationen dazu in den Shownotes, dass du dir das anschauen kannst. Und als Hörerin von meinem Podcast kriegst du mit dem Gutscheincode ENDOPROJEKT5 noch 5% Rabatt obendrauf. Den Kurs bietet sie momentan sowieso gerade zu 50% Rabatt an, weil es Einführungspreis ist. Und da gibt es eben die 5% noch für dich obendrauf. Die einzige Bedingung ist, dass sie überhaupt noch Platz für dich hat, denn sie hat die Teilnehmeranzahl auf 10 Frauen beschränkt. Also, wenn es dich interessiert, dann geh ganz schnell vorbei, schau dir das an und melde dich bei der lieben Annika, damit sie für dich die Türen nochmals öffnen kann, wenn du Interesse hast. Jetzt hoffe ich, du hattest eine sehr angenehme Podcast-Erfahrung. Wenn du profitiert hast von diesem Interview und generell von meinem Podcast, dann freue ich mich von Herzen, wenn du mich unterstützt, indem du mir eine positive Bewertung dalässt. Du darfst mir sehr gerne auch Feedback zukommen lassen. Ich freue mich immer sehr, von meinen Hörerinnen zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur von Herzen alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Da erwartet dich nämlich wieder ein weiteres spannendes Interview-Special und mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du da auch wieder einschaltest und lass es dir bis dahin sehr, sehr, sehr gut gehen. Von Herzen alles Liebe und bis bald.